NDR Info. Themen des Tages.
Olaf oder Boris? Wer soll nun für die SPD im Wahlkampf als Kanzlerkandidat antreten? Darüber diskutieren gerade die Sozialdemokraten. Die Zweifel an Scholz werden lauter. Und jetzt kommt auch Gegenwind von der Küste. Der ehemalige Innenminister Schleswig-Holsteins Breitner will seine Parteifreunde zum Umsteuern bringen. Er spricht sich für den Verteidigungsminister aus. Neben der SPD-Kanzlerkandidatenfrage richten wir den Blick auch wieder in die Ukraine, in der nun schon seit 1000 Tagen Krieg herrscht. Außerdem geht es um ein defektes Datenkabel in der Ostsee und den Verdacht der Sabotage. Und die Gewalt gegen Frauen nimmt in Deutschland weiter zu. Was sich beim Schutz der Betroffenen dringend ändern muss, erläutert hier in den Themen des Tages gleich Terre des Femmes. Heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Wer ist aber nun der bessere Kanzlerkandidat für die SPD? Aus dem Grummeln, wie es noch SPD-Fraktionschef Mützenich vor kurzem formuliert hat, werden jetzt doch langsam lautere Forderungen. Und mit dabei sind jetzt auch Stimmen aus dem mächtigen SPD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Christina Nagel.
Eigentlich hatte die Parteispitze sich nicht treiben lassen wollen.
Von der Öffentlichkeit und von der öffentlichen Debatte.
Schließlich, so betonte es die Parteivorsitzende Saskia Esken zu Beginn der Woche, sei die Sache ja klar.
Wir sind entschieden, mit Olaf Scholz in den Bundestagswahlkampf zu gehen und mit ihm gemeinsam diese Bundestagswahl auch zu gewinnen. Er ist unser Kanzler und er ist unser Kanzlerkandidat.
Das Grummeln in der Partei, die Diskussion darüber, ob man nicht mit Boris Pistorius einen Sozialdemokraten mit deutlich besseren Umfragen ins Rennen schicken sollte, wurde zur Kenntnis genommen. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nun ist aus dem Grummeln ein deutlich vernehmbares Grollen geworden. Längst sind es nicht mehr nur Kommunal- und Landespolitiker wie Rüdiger Erben, die sich öffentlich klar für Pistorius aussprechen, weil der erfolgversprechender sei.
Das heißt ja nicht, dass der Kanzler schlechte Arbeit macht, sondern wenn ich die zwei nebeneinander stelle, dann komme ich bei diesen Erfolgsaussichten eben zu diesem Ergebnis.
Auch die Vorsitzenden des einflussreichen NRW-Landesverbandes sehen in ihren Wahlkreisen so wörtlich viel Zuspruch für Boris Pistorius. Das Ansehen des Kanzlers sei stark mit der Ampelkoalition verknüpft, heißt es, weshalb sich auch der Landesvorsitzende der SPD in Thüringen, Georg Mayer, die Frage stellt, ob ein Kurswechsel bei der Kanzlerkandidatur nicht besser wäre. Im Stundentakt melden sich inzwischen Sozialdemokraten zu Wort, Vertreter der unterschiedlichen Flügel und Strömungen. Die einen fordern einen Kandidatenwechsel, die anderen stellen sich klar hinter den Kanzler. Unter ihnen auch viele Minister, von Karl Lauterbach über Nancy Faeser bis hin zu Hubertus Heil. Der Arbeitsminister hält die jetzt entbrannte öffentliche Debatte für kontraproduktiv, mahnt die Dinge intern in den Gremien zügig zu entscheiden.
Und wichtig ist in der SPD, wenn man erfolgreich sein will, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander. Das ist jedenfalls mein Motto.
Eine schnelle Entscheidung, das fordern inzwischen viele Sozialdemokraten. Denn dass die Debatte sowohl der SPD als auch dem Kanzler und dem Verteidigungsminister schadet, zumindest in diesem Punkt, herrscht weitgehend Einigkeit. Dass schon heute Abend in einer Telefonschalte der engeren Parteiführung eine Entscheidung fallen könnte, wird im Willy-Brandt-Haus dementiert. Die beiden Parteichefs, der Generalsekretär und die 5 stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, würden sich über organisatorische Fragen im Wahlkampf austauschen, hieß es. Der Kanzler wird übrigens nicht dabei sein. Er befindet sich dann auf dem Rückflug vom G20-Gipfel.
Der Gegenwind nimmt also zu und hier bei uns im Norden gibt es an der Küste ja auch gerne mal eine steife Brise. Und bei der K-Frage kommt die nun aus Schleswig-Holstein nicht vom Landesverband der Sozialdemokraten, sondern vom früheren Innenminister Andreas Breitner. Der möchte lieber Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten seiner Partei. Und ich habe ihn gefragt, warum er meint, dass Pistorius der bessere Kandidat wäre.
Also ich glaube, wir brauchen gute Wahlchancen. Die Ausgangssituation ist extrem schwierig. Ich wünsche mir eine starke Sozialdemokratie in Deutschland. Und das wird davon abhängen, wie das Wahlergebnis sein wird. Und dafür brauchen wir einen Kandidaten, der authentisch ist, der überzeugt und den die Menschen verstehen. Und da, glaube ich, ist Boris Pistorius genau der Richtige.
Warum glauben Sie, ist Olaf Scholz dann wiederum der Falsche?
Ja, Olaf Scholz hat 3 Jahre Zeit gehabt, es in die richtige Richtung zu bewegen. Wir kennen die Umfragewerte. Das sind ja nicht nur Umfragen, sondern das sind Gespräche am Arbeitsplatz zwischen Kolleginnen und Kollegen am Familientisch. Also Olaf Scholz hat ein Problem mit der Vermittlung seiner Politik, nicht mit deren Inhalte. Am Ende wird es aber in einem sehr kurzen Wahlkampf darauf ankommen, die Inhalte auch gut verkaufen zu können. Da muss man authentisch sein, glaubwürdig sein und den Eindruck vermitteln, dass man hinter dem steht, was man tut. Diesen Eindruck vermittelt er auf mich derzeit nicht.
Bislang ist das ja Ihre eigene Meinung natürlich. Der Landesverband in Schleswig-Holstein, der steht ja weiterhin im Moment hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten. Was hören Sie denn bei den Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein? Gibt es da auch noch andere Stimmen, die für Pistorius wären?
Ich glaube, es gibt derzeit keine Mandatsträger, die sich aus der Deckung wagen, sondern eigentlich so Freigeister wie ich, die von nichts abhängig sind und ihre eigene Meinung äußern können. Wenn man mit denen spricht, das sind dann in der Regel einfache Mitglieder ohne Funktion, die denken in die gleiche Richtung. Wir müssen jetzt schnell handeln, sonst bin ich sehr nah bei dem, was der frühere Bundeskanzler Schröder ja gesagt hat, sonst sind beide Kandidaten beschädigt. Das darf nicht passieren. Ich finde, es ist jetzt einfach an der Zeit, die Pferde zu wechseln, weil wir ein schnelleres Pferd im Stall haben, das möglicherweise uns sehr viel weiter nach vorne bringt.
Sie sagen es, Sie bekleiden ja jetzt schon seit vielen Jahren auch kein Amt mehr in der Partei. Ist es dann vielleicht leichter, wie Sie sagen ja auch, es sich da aus der Deckung zu wagen, als die, die eben noch aktiv in der Parteiarbeit beteiligt sind? Schadet das aber nicht auch irgendwie der SPD, wenn jetzt mehr wieder über den Kanzler, über Personen diskutiert wird, als auf Inhalte? Der Wahlkampf, der ist ja denkbar knapp, der da jetzt auch ansteht.
Ja, das ist eine schwierige Situation, das ist ein kleiner Teufelskreis. Ich glaube, dass wir in der jetzigen Aufstellung keine Chance haben, diese Wahl zu gewinnen und möglicherweise nicht mal Platz 2 erreichen. Ich wünsche mir eine Auseinandersetzung zwischen einem CDU-Kandidaten Friedrich Merz und einem mit Aussichten versehenen SPD-Kandidaten, in dem Fall aus meiner Sicht Boris Pistorius, dann besteht auch eine Chance, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Ansonsten wird Robert Habeck da noch zwischengrätschen. Das möchte ich gern verhindern oder verhindert wissen. Ich kann es ja nur alleine mit meiner Stimme richten, aber jetzt habe ich auch mein Wort nochmal erhoben. Natürlich ist es einfacher, wenn man kein Amt hat, in dieser Situation zu sprechen. Ich höre aber, es sind auch durchaus Bundestagsabgeordnete, die ähnlich denken. Und ich glaube, da ist was in Bewegung. Es sollte jetzt nur sehr schnell gehen. Deshalb bin ich da Auffassung, dass jede Wortmeldung in die Richtung, die ich für richtig halte, im Moment eher hilft, weil es dazu dient, den Prozess zu beschleunigen. Wir müssen jetzt schnell zu einer besseren Aufstellung kommen, damit wir eine starke Sozialdemokratie in Deutschland bekommen.
Und das sagt der frühere Innenminister von Schleswig-Holstein, Andreas Breitner, der sich in der Kanzlerfrage klar für Boris Pistorius ausspricht.
NDR Info. Die Meinung.
Unser Korrespondent in Berlin, Georg Schwarte, hält die Diskussion um die K-Frage bei der SPD für ein Trauerspiel.
Stell dir vor, die SPD stellt den Bundeskanzler, will aber einen neuen Kanzlerkandidaten. Selbst in der wirklich turbulenten Geschichte der deutschen Sozialdemokratie wäre das ein Novum. Oder wie Per Steinbrück, einer, der selbst gern mal Kanzler geworden wäre, sagt, es wäre der Hammer. Es ist atemberaubend, wie in diesen Stunden die von der SPD-Spitze oft zu Recht gelobte Geschlossenheit der letzten Jahre zerbröselt. Aus Panik? Aus Angst ums eigene Mandat? Aus Lust am Untergang? Was für ein verheerendes Schauspiel der Kanzlerpartei. Da ist der Bundeskanzler 12.000 Kilometer weit entfernt in Rio beim G20-Gipfel und zu Hause rufen einige gar nicht so tapfere Sozis erst leise, dann immer lauter: Wir wollen jetzt Pistorius. Scholz als Missverständnis der Geschichte? Und es ist eine Ironie dieser SPD-Geschichte, dass ausgerechnet der Mann, den die Sozialdemokraten als Paria aussortiert haben, den Genossen jetzt erklären muss, was Anstand und Strategie gleichermaßen erfordern. Ex-Kanzler Schröder sagt zu Recht, die Partei kann doch nicht den eigenen Bundeskanzler demontieren. Das schade allen, der Partei, Scholz und Pistorius. Was für ein verheerender Fehler dieser SPD-Führung, den amtierenden Bundeskanzler nicht direkt nach dem Ampelbruch offiziell von Präsidium und Vorstand als Kanzlerkandidaten nominiert zu haben. Die Sache ist doch klar, sagte SPD-Chefin Saskia Esken und hatte keine Eile damit. Die Sache ist doch klar? Offenbar nicht in NRW, nicht in anderen Landesverbänden, nicht bei den Vertretern der Konservativen und der Linken in der SPD, nicht bei denen, die Umfragen und Beliebtheitsranglisten höher schätzen als Loyalität zum eigenen Bundeskanzler. Es gibt kein Anrecht für Olaf Scholz auf eine erneute Kanzlerkandidatur, aber es gibt auch keine Notwendigkeit für das erbärmliche Schauspiel, das die SPD gerade der Öffentlichkeit bietet. Egal, wer am Ende für die SPD ums Kanzleramt kämpfen wird, beide, Scholz wie Pistorius, haben schon jetzt eine dicke Delle im Blech. Wer eigentlich soll eine SPD wählen, wenn selbst die SPD nicht weiß, mit wem an der Spitze sie sich wählen lassen will? Wer soll Respekt vor einer SPD haben, die mit Respekt warb und den eigenen Kanzler derart respektlos beschädigt? Jetzt sitzen sie also am Abend in der SPD-Spitze zusammen, die Chefstrategen, die keine Eile hatten, Scholz zu nominieren, die sich nicht treiben lassen wollten von der Öffentlichkeit. Das hat hervorragend geklappt. Die SPD wird jetzt getrieben, nicht von der Öffentlichkeit, die staunt nur noch kopfschüttelnd. Es sind die eigenen Genossen, die ihre Parteispitze vor sich hertreiben. Und deshalb gilt, stell dir vor, die SPD stellt den Bundeskanzler und inszeniert die K-Frage als Trauerspiel.
Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte zur K-Frage bei der SPD. Und nun zur Ukraine. Das Land steht vor dem dritten Winter im Krieg. Seit 1000 Tagen versucht die Armee nun schon, die russischen Angriffe abzuwehren. Und nach der Entscheidung der US-Regierung, dass die Ukraine weitreichende Raketen auch für Ziele tief in Russland nutzen darf, meldete das russische Verteidigungsministerium heute Nachmittag, die Ukraine habe diese Atacams-Raketen auf die russische Grenzregion Bryansk abgefeuert. Fragen wir danach bei unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, jetzt live mit uns verbunden. Was hören Sie dazu von der ukrainischen Seite?
Die ukrainische Seite hat sich offiziell noch nicht dazu geäußert, weder bestätigt noch dementiert. Wir haben hier seit dem Vormittag oder schon seit dem frühen Morgen zum Teil Gerüchte gehört, dass es sich bei diesem Angriff tatsächlich um Atacams-Raketen handeln könnte. Es berichten auch ukrainische Medien darüber und beziehen sich auf nicht genannte Quellen. Offiziell ist dieser Angriff noch nicht bestätigt von ukrainischer Seite.
Wir haben ja gestern auch schon hier über die weitreichenden Waffen gesprochen. Die werden nicht unbedingt als der Gamechanger in diesem Krieg gewertet. Wie schätzen Sie das ein? Was braucht die Ukraine darüber hinaus noch, um eben den Angriffen Russlands auch weiter standhalten zu können?
Die Ukraine braucht eine gesicherte und systematische Versorgung mit Munition und Waffen. Sie muss ihr Personalproblem in den Griff bekommen. Das ist eines der großen internen Probleme. Da können auch die westlichen Partner nicht helfen. Und sie bräuchte eine Strategie auf der Seite der westlichen Partner, die nicht immer auf das reagiert, was Russland tut, sondern sich selber sozusagen überlegt, was ist denn unser Ziel hier in der Ukraine. Daran hapert es zum aktuellen Zeitpunkt. Die ukrainischen Beobachter kritisieren vehement den Eindruck, dass die westlichen Partner versuchen, Eskalationsmanagement, so nennt man es hier, zu betreiben. Also die Ukraine zwar ein bisschen zu unterstützen, aber bloß nicht zu viel. Und das führt zu dieser Situation, dass das Land aufgerieben ist, praktisch zwischen den westlichen Partnern und einem aggressiven Russland, das täglich angreift, das täglich mit Raketen und Drohnen angreift und an der Front weiter vorrückt.
Die Rede ist ja auch manchmal von einem Zermürbungskrieg. Wie zermürbt nehmen Sie die Menschen dort auch wahr? Und ja, was sagen die Ihnen, die dort eben jetzt seit 1000 Tagen im Krieg leben?
Die Menschen sind furchtbar müde, sie haben keine Perspektive und sie haben vor allem keine Planungssicherheit. Also wenn man jetzt in Deutschland in den Advent so langsam geht, sich vielleicht auf Weihnachten vorbereitet und dann auch überlegt, wann machen wir denn Urlaub mit der Familie im nächsten Jahr, das alles können die Menschen hier in der Ukraine nicht. Sie können häufig nicht einmal sagen, was morgen passieren wird.
Und soweit Informationen live aus Kiew von unserer Korrespondentin Rebecca Barth. Und jetzt tauchen wir in den Themen des Tages noch auf den Grund der Ostsee. Dort gibt es aktuell gleich zwei beschädigte Datenkabel. Das eine liegt zwischen der schwedischen Insel Gotland und Litauen in den Tiefen der Ostsee, das andere zwischen Helsinki und Rostock. Und über dieses wurde zuerst berichtet. Es ist eine der wichtigsten Internetverbindungen zwischen Finnland und Deutschland. Und schnell stand dann der Verdacht im Raum, den auch Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgesprochen hat.
Ein ganz klares Zeichen, dass hier etwas im Gange ist. Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt, Und wir müssen auch davon ausgehen, ohne es schon zu wissen, versteht sich, dass es sich um Sabotage handelt.
Soweit der Verteidigungsminister. Noch ist unklar, was die Kabel tatsächlich zerstört hat. Das finnische Außenministerium und das deutsche Auswärtige Amt zeigten sich allerdings auch zutiefst besorgt. Über die Gefahren durch Angriffe auf die kritische Infrastruktur habe ich mit dem Sicherheitsexperten Moritz Brake von der Uni Bonn gesprochen. Und ich habe ihn zunächst nach seiner Einschätzung gefragt, ob er das jetzt für einen technischen Defekt, einen Unfall oder auch für Sabotage hält.
Ich sehe das so, wie auch Boris Pistorius das ausgedrückt hat. Keiner glaubt hier an Zufall. Das ist auch, ich bin gerade aktuell auf der Berliner Sicherheitskonferenz hier. Also das ist ein Thema, wo wir ganz klar davon ausgehen, dass es sich um Sabotage handelt.
Stichwort hybride Kriegsführung fällt einem da natürlich sofort ein. Hier handelt es sich ja um ein Kabel für die wichtigste Internetverbindung zwischen Deutschland und Finnland. Auch wenn das Internet nach Angaben der finnischen Verkehrs- und Kommunikationsbehörden von diesem Vorfall nicht beeinträchtigt worden sind, aber auch der Datenverkehr nicht dauerhaft gestört gewesen sei, denken Sie, falls es sich jetzt hier auch um einen Angriff gehandelt hat, ist das vielleicht auch erstmal so ein Austesten auf Infrastrukturen?
Hier muss ich ganz klar sagen, geht es nicht um Testen, sondern die Sachen sind ja wirklich beschädigt. Hier ist wirklich kritische Infrastruktur zerstört worden. Und wir wissen ja auch über übrigens journalistische Recherchen, wo über längere Zeit die Aktivitäten von Forschungsschiffen in der Ostsee verfolgt worden sind durch ein Konsortium deutscher Journalisten, wo ganz offen und klar sichtbar ist, dass hier die russische Verteidigungsdoktrin ja Wirklichkeit ist, wo Forschungsschiffe die Möglichkeit permanent ausspähen, um uns im Kriegsfall, aber auch schon im Spannungsfall, auch im Vorfeld im Rahmen hybrider Kriegsführung schaden zu können und direkt unsere kritische Infrastruktur als Verwundbarkeit für uns zu nutzen. Das heißt also, hier zeigt jemand, ohne dass wir sicher sagen können, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, wer es wirklich war, aber hier zeigt jemand ganz klar, wir nehmen eure kritische Infrastruktur ins Ziel.
Wie gefährlich können denn solche Angriffe, so eine Sabotage auf Kommunikation, das Internet sein? Was bringt es, gerade dort zu sabotieren?
Einerseits, vor allem das Kabel von Finnland nach Deutschland ist ein sehr wichtiges Datenkabel. Klar haben wir Redundanzen im System. Wir haben eine sehr hohe konstruktive Resilienz. Das heißt also, hier ist es schon so, dass das Gesamtsystem des weltweiten Datenaustausches über Meereskabel schon so ausgelegt ist, dass wir Ausfälle immer mal verkraften können. Aber wenn jemand das wirklich systematisch betreibt und da mehrere dieser Kabel zeitgleich zerstört, dann haben wir ein richtiges Problem. Über 90% des weltweiten Datenverkehrs läuft über diese Meereskabel. Man kann natürlich gewisse Mengen auch über Satellitenkommunikation auffangen, aber hier reden wir schlicht über Kapazitätsgrenzen dessen, was dann möglich ist.
Wie kann man denn solche Kabel da auf dem Grund der Ostsee oder eben auch auf anderen Meeresgründen überhaupt schützen?
Absoluter Schutz ist nicht möglich. Auch die EU und NATO in einer gemeinsamen Untersuchung, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Anfang letzten Jahres kam zu dem Schluss, dass es nicht möglich ist, unsere kritische Infrastruktur vollumfänglich zu schützen. Und das gilt natürlich gerade insbesondere für die kritische Infrastruktur auf dem Meer. Und das sind nicht nur die Datenkabel, das sind auch Pipelines, das ist auch die Stromerzeugung, also das heißt Offshore-Windparks beispielsweise, aber natürlich Öl- und Gasförderung, aber vor allem der Seeverkehr als Gesamtsystem. Wir hängen vom Meer ab. Von dem wirtschaftlichen Fundament, was das Meer für uns bietet, die Versorgung mit Rohstoffen, dass unsere Wirtschaft funktioniert, aber natürlich auch von dem Meer als Ökosystem. Und wir können dieses Gesamtsystem nicht vollumfänglich schützen. Was wir allerdings können, ist für bessere Transparenz sorgen. Wir müssen sicherstellen, dass wir klar benennen können, wer dort Schindluder treibt mit unseren vitalen Interessen, wer uns bedrohen möchte oder uns schädigt. Denn nur wenn wir sagen können, das passiert hier glasklar, hier ist jemand, der uns unsere Interessen schädigt, dann wird auch eine Gegenreaktion glaubwürdig.
Sie haben gerade eben schon auch die Forschungsboote angesprochen, da in der Ostsee. Auch wir hier bei NDR Info haben ja dort mitrecherchiert und auch darüber berichtet. Wie würden Sie die Situation in der Ostsee im Moment beschreiben? Sie haben ja auch gesagt, ne, seit Angriff Russlands gegen die Ukraine ist ja auch die Ostsee bei der NATO ja auch im Fokus.
Wenn wir über die Ostsee reden, müssen wir uns eine Sache ganz klar verdeutlichen. Und das fällt vielleicht in Deutschland wirklich schwer, dass es mit der Bedrohung, die von Russland ausgeht, nicht einfach nur um den Krieg in der Ukraine geht. Russland hat den Westen insgesamt ins Ziel gefasst. Insgesamt Deutschland, Europa bedroht unsere vitalen Interessen. Diese vitalen Interessen sind auch im Roten Meer bedroht, sind auch an anderen Stellen auf der Welt bedroht. Wir müssen einen globalen Blick einnehmen und von im Indopazifik von der Straße von Taiwan über das Schwarze Meer, über das Mittelmeer bis in die Ostsee, in die Nordsee, bis in die Arktis schauen, dürfen eigentlich keinen Bereich der Welt ausklammern. Denn überall da, wo wir über das Gesamtsystem, gerade im maritimen Bereich, von ganz wichtigen Versorgungsleistungen abhängig sind, dort werden unsere Gegner ansetzen.
Und das sagt der Sicherheitsexperte Moritz Brake von der Uni Bonn. Zum ersten Mal gibt es ein bundesweites Lagebild zur Gewalt gegen Frauen. Das hat das Bundeskriminalamt erstellt und das Ergebnis ist erschreckend, im besten Fall aber vielleicht auch ein Weckruf für mehr Schutz der betroffenen Frauen. Wie dieser Schutz aussehen müsste, dazu hören wir gleich Terre des Femmes. Vorher fasst Bianca Schwarz die Zahlen zusammen, die heute vorgelegt worden sind.
Es gab im letzten Jahr 360 Femizide, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Es wurde also fast jeden Tag eine Frau ermordet und es gab über 500 weitere versuchte Femizide. Diese Frauen haben den Angriff aber überlebt. Sexualstraftaten hat es im letzten Jahr rund 52.000 gegeben. Im Bereich häusliche Gewalt wurden rund 180.000 Frauen Opfer. Knapp 600 Frauen wurden verschleppt und zur Zwangsprostitution gezwungen und rund 17.000 Frauen wurden Opfer von digitaler Gewalt. Gerade in den Bereichen häusliche Gewalt und digitale Gewalt weiß die Polizei sehr genau, dass die meisten Fälle nicht angezeigt werden. Da spricht das Bundeskriminalamt vom Dunkelfeld, weil diese Fälle halt im Dunkeln liegen, solange niemand davon weiß. Nancy Faeser hat als erste Innenministerin aber mal eine Dunkelfeld-Studie in Auftrag gegeben und das Ergebnis soll nächstes Jahr kommen.
Und über dieses Dunkelfeld, die Fälle, die in keiner Statistik auftauchen, habe ich mit der Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt bei Terre des Femmes gesprochen, mit Johanna Wiest. Und ich wollte wissen, wie groß sie dieses Dunkelfeld bei Gewalt gegen Frauen einschätzt.
Ja, also man schätzt, dass das Hellfeld etwa 20% ausmacht. Das heißt, das Dunkelfeld läge bei 80%. Das heißt, der überwiegende Teil der Fälle ist uns überhaupt gar nicht bekannt.
Warum erstatten aber auch so viele Frauen gar keine Anzeige?
Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Also zum einen liegt es daran, dass natürlich die Person, die die Gewalt ausübt, einem sehr nahe steht. Es ist für Betroffene oft ein sehr langer Weg, bis sie sich erstmal selber eingestehen können, ich erlebe tatsächlich Gewalt. Und hier ist auch das Problem, dass das Wissen zu häuslicher Gewalt in unserer Gesellschaft noch viel zu gering ist, dass viele nicht wissen, dass zum Beispiel auch psychische Gewalt zu häuslicher Gewalt zählt und damit fängt es oft an. Später kommen andere Gewaltformen hinzu, wie sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, aber auch digitale Gewalt und finanzielle Gewalt. Und oft geht es eben auch um Abhängigkeiten. Gerade wenn Kinder in der Partnerschaft da sind, dann ist es für die Frau sehr schwer zu gehen, weil Frauen eher Teilzeit arbeiten, weil sie weniger verdienen im Schnitt, nachdem sie ein Kind bekommen haben. Und dazu kommt dann auch noch, dass die Trennung tatsächlich selbst sehr gefährlich sein kann. Also die Gewalt, und das wissen die Frauen meistens auch, die endet gar nicht mit der Trennung. Die kann sogar noch schlimmer werden.
Wenn sich Frauen dann aber zu diesem Schritt entschließen, aus der Beziehung rauszugehen, wo können sie sich hinwenden? Wo finden sie dann Hilfe und ja vor allen Dingen auch Schutz?
Das kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Situation die Frauen sind. Ideal ist es natürlich, wenn ein Unterstützungssystem im eigenen Umfeld da ist, man also zu Freunden, Bekannten, Familie kann. Wenn das nicht der Fall ist und je nachdem auch, wie die finanzielle Situation aussieht, ob man eine Wohnung finden kann, dann kann es auch ein Frauenhaus sein, was natürlich ein drastischer Schritt ist. Aber das ist eben oft die einzige Anlaufstelle. Nur leider haben wir in Deutschland eben viel zu wenig Frauenhausplätze. Also uns fehlen etwa 14.000 Frauenhausplätze in Deutschland.
Bundesfrauenministerin Lisa Paus bezeichnete die Zahlen aus dem Bundeslagebild des BKA als beschämend. Paus hat das Gewalthilfegesetz ja vorgelegt. Damit soll ein individueller Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe für Gewaltopfer verankert werden, über die wir gerade gesprochen haben ja auch. Auch Terre des Femmes, ihre Organisation, fordert eine zügige Verabschiedung dieses Gesetzes. Was kann sich Ihrer Meinung nach durch das Gewalthilfegesetz dann für die Frauen auch ändern?
Mit dem Gewalthilfegesetz würde ein Rechtsanspruch auf Hilfe bei Gewalt kommen. Das heißt, der Bund würde sich beteiligen an den Ausgaben der Länder. Also es liegt ja in der Verantwortung der Länder, dass das Netzwerk von Beratungsstellen gut ausgebaut wird, dass Frauenhausplätze da sind. Und da hängt es aber oft an der Finanzierung. Mit dem Gewalthilfegesetz würde jetzt der Bund dazukommen und einen Teil dieser Kosten übernehmen. Und dadurch könnte das Netzwerk viel flächendeckender ausgebaut werden. Denn an vielen Orten ist es für Frauen überhaupt gar nicht möglich, Schutz und Hilfe zu bekommen in dieser Situation.
Schauen wir noch mal auf die Zahlen. Bei häuslicher Gewalt, da sind die laut Bundeskriminalamt seit 2019 um 17% gestiegen auf mehr als 180.000 betroffene Frauen. Warum nimmt die Gewalt in Deutschland in diesem Bereich so zu?
Auch hier gibt es ganz viele Erklärungsansätze. Zum Beispiel, dass Frauen nach Emanzipation streben und die Gewalt zu einem gewissen Grad, dass es auch so eine Art Rückschlag ist gegenüber den Frauen, die immer mehr Unabhängigkeit sich erkämpfen. Aber es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Situation, die Abhängigkeitsverhältnisse, über die wir gesprochen haben, und das unterfinanzierte Hilfesystem. Aber auch, dass es durchaus noch patriarchale Strukturen bei uns in der Gesellschaft gibt und dass teilweise auch eine gewisse Akzeptanz von Gewalt da ist.
Das sagt Johanna Wies, sie ist Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt bei Terre des Femmes. Und soweit diese Themen des Tages.